Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu einer weiteren Folge unseres Podcastes zum Strafrecht AT Reloaded. Jetzt zur Reihe Strafrecht aktuell. Und es geht um die Operation durch eine Tochter einer Chirurgin. Mein Name ist Ingeborg Zerbes und ich sitze hier mit meinem Mitarbeiter, Herr Dr. Jakob Heisern.
Hallo.
Und an den Reglern und am Aufnahmegerät wie immer Sarah Obino.
Hallo bei AT Reloaded, dem Podcast für Themen, Fälle und Lösungen aus dem Strafrecht.
Unser Fall, Operation durch Tochter. Das ist ein aktueller Fall, von dem haben Sie wahrscheinlich gehört. Er ist durch die Medien gegangen, hat sich in Graz abgespielt, hat dann mit einem Freispruch geendet, aber dazu nach und nach. Eine Neurochirurgin hat eine 12-jährige Tochter und die hat sie als tollen Event zu einer Schädeloperation mitgenommen. Laut Staatsanwaltschaft oder laut staatsanwaltschaftlicher Anklage habe die Tochter dann bei dieser Schädel-OP selbstständig mit einem Bohrer ein Loch für eine Sonde in die Schädeldecke des Patienten gebohrt. Aber ein anderer anwesender Chirurg hat dann dazu gemeint, im Rahmen des Verfahrens, er hat den Bohrer geführt und das Mädchen hat nicht selbst gebohrt, sondern nur die Hand auf den Bohrer gelegt. Also Staatsanwaltschaft sagt, die Chirurgin hat ihre Tochter bohren lassen und ein anwesender Chirurg hat gemeint, nein, er hat gebohrt, das Mädchen hat nur die Hand auf den Bohrer gehabt. Es wurde Anklage erhoben gegen beide Chirurgen nach § 83.1, nach Körperverletzung. Im Endeffekt hat es einen Freispruch gegeben, weil nicht bewiesen werden konnte, dass tatsächlich die Tochter das Loch gebohrt hat. Also Annahme 1, und damit fangen wir an, die Tochter hat nur mitgebohrt. Das Verfahren hat dann mit einem Freispruch geendet, wir erklären aber dann warum. Und die Annahme 2, die werden wir nachher anhängen, die Tochter hat, wenn die Staatsanwaltschaft Recht hätte mit ihrer Anklage, die Tochter hat allein gebohrt, was wäre dann sozusagen für das Urteil erwartbar gewesen? Annahme 1, also Tochter hat mitgebohrt. Im Bohren eines fremden Schädels ist eine Körperverletzung. Das heißt, es steht eine Strafbarkeit nach § 83 Absatz 1 oder 84.4, sogar 84.4 im Raum. Also wir hatten natürlich auf jeden Fall Verletzungsvorsatz und die Verletzung ist auch schwer. Gar keine Frage. Also ein Schädel anzubohren ist auf jeden Fall eine schwere Körperverletzung. Wir halten uns also im Bereich des § 84 Absatz 4 auf. Die Frage ist diese Körperverletzung auch gerechtfertigt?
Ja, also da muss man sich jetzt mal anschauen, dass ja primär das in einem Operationssetting passiert, auch wenn da jetzt die Tochter eventuell im Spiel war und wir also einen Fall haben, der unter dem Schlagwort ärztliche Heilbehandlung oder Heilbehandlung im Zusammenhang mit der Körperverletzung diskutiert wird. Da gibt es jetzt einen dogmatischen Streit über die Einordnung dieser Fallgruppe. Ist das jetzt, schließt das schon den Tatbestand der Körperverletzung aus oder ist das erst auf Rechtfertigungsebene zu behandeln, also diese ärztliche Heilbehandlung? Aber das hat in der Konsequenz für das Ergebnis Strafbarkeit oder Straflosigkeit macht es keinen Unterschied, ob man es auf Tatbestands- oder auf Rechtfertigungsebene behandelt. Was aber jetzt so grundsätzlich die Voraussetzungen der ärztlichen Heilbehandlung, damit die zu einer Straflosigkeit führt, sind, also ein Grund ist, dass das mal medizinisch indiziert ist und dann auch den Regeln der medizinischen Wissenschaft folgt. Das ist eine Voraussetzung, die unstrittig ist, wo es dann ein bisschen einen Streit gibt, ist, ob zusätzlich zu dieser medizinischen Indikation und der Durchführung nach den Regeln der medizinischen Kunst es auch notwendig ist, dass die Heilbehandlung von Ärztinnen oder ihrem Hilfspersonal, also zum Beispiel Operationsgehilfinnen, Pflegerinnen bei gewissen Heilbehandlungen können das ja auch diplomierte Pflegerinnen durchführen, ob also auch es darauf ankommt, welche Person das durchführt. Die herrschende Ansicht und auch der OGH, also in einer Entscheidung, wo es zwar nicht direkt um den Fall ging, sondern in einem sogenannten obiter dictum, also so aus Anlass der Entscheidung, hat er auch darauf hingewiesen, dass das Ärztinnen oder medizinisches Personal sein muss. Die Entscheidung ist allerdings schon fast 30 Jahre alt, 25 circa. Die Frage ist, ob er das auch heute noch so sehen würde. Also wenn man eben jetzt dann schaut und diese Voraussetzungen der ärztlichen Heilbehandlung auf diesen Fall anwendet, dann könnte es natürlich unter dem Aspekt ein Problem sein, dass wenn man sagt, es muss von Ärztinnen oder anderen medizinischen Fachpersonal durchgeführt werden, dass hier die Tochter ihre Finger, ihre Hände, also wortwörtlich ihre Finger im Spiel hat, weil sie ja da mitwirkt beim Bohren und die eben keine Ärztin und auch keine qualifizierte Hilfsperson ist. Auch muss man sich die Frage stellen, wenn da jetzt beim Bohren eine nicht ausgebildete Person mitwirkt, ist das dann nach den Regeln der medizinischen Kunst, also wie man auf Latein so schön sagt, lege artis, durchgeführt oder nicht?
Gut, also da müsste man wahrscheinlich unterscheiden, wie stark die Tochter hier wirklich mitgewirkt hat. Wenn sie jetzt Führungskraft auf den Bohrer gesetzt hat, ja dann wird es nicht lege artis geführt. Wenn ein Kind, ein 12-jähriges Kind, das durchführt, selbst wenn es gelingt, aber lege artis heißt eben auch durch eine entsprechend verlässliche Person. Und wenn sie hier eben Kraft auf den Bohrer setzt, also wirklich mitgebohrt hat im engeren Sinn, dann wird man wohl sagen müssen, es ist nicht lege artis durchgeführt und damit hätten wir sozusagen keine Rechtfertigung im Rahmen einer Heilbehandlung. Wenn sie jetzt wirklich nur ihre Hand drauflegt, ja, und die ganze Kraft, die ganze Führung des Bohrers vom Arzt, vom Chirurg ausgeht, dann wird man nicht, dann hat sie überhaupt nicht, dann kann man auch nicht sagen, sie hat mitgewirkt. Dann hat sie eben ihre Hand draufgelegt. Es ist irgendwo eine Privatsphäreverletzung natürlich, wenn ein Kind dabei ist, wenn man operiert wird. Aber das ist wirklich ein ganz anderer Bahnhof. Jetzt, wir haben uns jetzt bis jetzt nur die Körperverletzung angeschaut. Also wenn der Rechtfertigungsgrund der ärztlichen Heilbehandlung ist dann gegeben und die Ärzte straflos, wenn das Kind die Hand bloß draufgelegt hat. Wenn sie Kraft hineingeben konnte, dann wird man sagen, dann ist es nicht lege artis durchgeführt und dann ist der Rechtfertigungsgrund der ärztlichen Heilbehandlung nicht erfüllt und dann könnte man an Strafbarkeit denken, Absatz, aber möglicherweise kommt auch ein ganz anderer Rechtfertigungsgrund zum Tragen, nämlich der Rechtfertigungsgrund der Einwilligung. Also ärztliche Heilbehandlung, je nachdem, wie stark dieses Kind, sozusagen welche Rolle das Kind gehabt hat. Haben wir jetzt eine mögliche andere Rechtfertigung, nämlich eine Rechtfertigung durch Einwilligung vorliegen. Hier geht es darum, um die Verfügungsmacht über das eigene Rechtsgut. Jetzt denken Sie wahrscheinlich alle, die zuhören, es gibt diesen Streit zwischen Einwilligung in den Erfolg, das wäre in dem Fall das Loch im Kopf, oder Einwilligung in die Gefährlichkeit einer Handlung. Das wäre die Tätigkeit Kind oder Nicht-Kind zum Beispiel. Ja? Wenn ein Kind handelt, ist es viel gefährlicher. Wir werden aber hier diese Fragen eigentlich abschneiden müssen, haben wir uns überlegt. Und zwar folgendermaßen. Wenn ich einwillige in eine Körperverletzung, dann ist diese Einwilligung personenbezogen ausgesprochen. Das heißt, man spricht sie aus, einen bestimmten Arzt oder einen bestimmten Ärzteteam, einen bestimmten Krankenhausteam, aber nicht, man gibt nicht frei, ich brauche sozusagen chirurgisch ein Loch im Schädel und egal wer es macht, ich willige ein, weil ich das Loch, es kommt nur auf das Loch im Schädel an. Das ist ja so nicht. Also Einwilligungen werden personenbezogen ausgesprochen. Die Personengruppe kann natürlich groß sein, kann sich auf mehrere erstrecken, aber bevor wir überhaupt dazu kommen, wird in die Handlung oder in den Erfolg eingewilligt, müssen wir überhaupt überlegen, haben die Täterinnen und Täter, sind sie überhaupt Empfänger dieser Einwilligung? Und da muss man sagen, ein Kind, das die Sache in der Hand hat, wenn sie sozusagen mehr macht, als nur die Hand aufzulegen, wenn ein Kind die Sache in der Hand hat, indem sie den Bohrer mitführt, dann haben wir keine Einwilligung an dieses Kind. Und damit haben wir keine Einwilligung, sei es jetzt in die Handlung, sei es jetzt in den Erfolg, ganz egal. Wir haben ganz einfach keine Einwilligung in diese Körperverletzung. Und damit steigen wir, wenn das Kind sozusagen Krafteinsatz geleistet hat, Bohrerführung geleistet hat und nicht ausschließlich der zuständige Chirurg, dann haben wir hier eine Körperverletzung. Eine schwere Körperverletzung.
Wo sich dann halt anhängt, dass ja hier die Tochter 12 war, also die aufgrund ihres Alters nicht strafbar ist und man dann halt schauen muss, wer ist dann strafbar und wie. Also die Mutter und der andere Chirurg, die das zugelassen haben, dogmatisch muss man dann schauen, ist das eine Tatbegehung durch Unterlassen, weil sie das nicht verhindert haben, oder sind sie dadurch, dass sie der Tochter das erlauben, haben sie sie in gewisser Weise, verwenden sie sie als Werkzeug zur Begehung des Bohren dieses Loches und sind dann, je nachdem, wie man das auch wieder sieht, verdeckte unmittelbare Täterinnen oder Bestimmungstäterinnen, weil sie bei ihr den Tatentschluss dazu geweckt haben. Aber die Tochter selber mit ihrem Alter von 12, die ist, egal wie sehr sie jetzt mitwirkt, nicht strafbar.
Genau, wir haben also Unterlassung ist es wohl keine, ja, weil die bereiten alles vor, sie geben mir die Bohrer in der Hand, also es ist alles durch Handlung. Die Frage ist jetzt nur im Beteiligungssystem, das schweifen wir jetzt gar nicht ab, ob sie unmittelbare Täter sind, das würde man sagen, verdeckte unmittelbare Täter, die sozusagen ein nicht strafmündiges Werkzeug verwenden, oder aber Bestimmungstäter zu einer vorsätzlichen Körperverletzung durch eine Strafunmündige. Darauf kommt es aber jetzt gar nicht an, es kommt dasselbe raus.
Vielleicht auch noch jetzt im Hinblick vielleicht auf Ihre Prüfungsvorbereitung, auch für die Studierenden, die das hören, wenn Sie sich jetzt vielleicht fragen, okay, wenn die Tochter mitwirkt, das Ergebnis von ärztlicher Heilbehandlung und Prüfung der Rechtfertigung durch Einwilligung, das ist gleich, vielleicht nochmal kurz zur Unterscheidung, was ist der Unterschied von den zwei, jetzt unabhängig von der Frage der dogmatischen Einordnung, wenn man nämlich die Heilbehandlung als Tatbestandsausschluss sieht, dann wäre das ein weiterer Unterschied. Aber Sie müssen bei so Behandlungen von Ärztinnen eben immer schauen, einerseits, ist das medizinisch indiziert, hat das einen medizinischen Zweck zur Linderung von Krankheiten, zur Heilung von Krankheiten, dann schaut man primär sich an die ärztliche Heilbehandlung, die etwas andere Voraussetzungen hat, nämlich eben die medizinische Indikation und die Vorname Lege Artis und, was wir vorher erwähnt haben, dann diesen Streit, eventuell eine Einschränkung auf den Personenkreis. Wohingegen die Einwilligung, in § 90 näher ausgestaltet bei Körperverletzungsdelikten, die hat nicht diese Voraussetzung der medizinischen Indikation und der Lege Artis-Durchführung. Das heißt, dies auch im ärztlichen Bereich kann die relevant sein, zum Beispiel für Schönheitsoperationen, die nicht medizinisch indiziert sind, weil da gibt es eben nicht, die sind nicht ausgerichtet auf die Heilung oder Linderung von Krankheiten. Da müssen wir also dann die Voraussetzungen von § 90 uns anschauen und hier ganz wichtig und in der Unterscheidung zur ärztlichen Heilbehandlung haben wir das Sittenwidrigkeitskorrektiv, wo von der herrschenden Ansicht mal angenommen wird, leichte Körperverletzungen, die sind immer sittenkonform. Bei den schweren Körperverletzungen, da deutet alles auf Sittenwidrigkeit hin, also kann durch bestimmte hohe Zwecke dann ausgeglichen werden. Und das wird dann bei anderen Heilbehandlungen im medizinischen Kontext, bei Behandlungen im medizinischen Kontext, die keine Heilbehandlungen sind, da wird oft die Sittenwidrigkeit aufgehoben, dadurch, dass das ethisch wertvolle Motive verfolgt. Und ein wichtiger weiterer Unterschied ist, dass es bei der ärztlichen Heilbehandlung nicht auf eine Einwilligung ankommt. Also dass man da unter dem Blickwinkel der Körperverletzungsstrafbarkeit nicht überlegen muss, gab es da eine Zustimmung, also eine Einwilligung oder nicht. Das kann aber eventuell unter einem anderen Aspekt eine Rolle spielen.
Der Herr Kollege Heisen hat gesagt, es kommt nicht darauf an, für den Rechtfertigungsgrund der Heilbehandlung kommt es nicht darauf an, ob Patient oder Patientin eingewilligt haben. Ja? Wenn sie nicht eingewilligt haben, dann gibt es aber ein besonderes Delikt. Das ist eben kein Körperverletzungsdelikt, sondern ein Delikt gegen die Willensfreiheit. Und das ist die eigenmächtige Heilbehandlung, § 110. Was erfasst das für den Unrechtsgehalt? Nicht die Körperverletzungsunrechtsgehalt, sondern der Unrechtsgehalt, der hier erfasst ist, dass eine Heilbehandlung lege artis geführt wird, aber das ohne Einwilligung des Patienten oder der Patientin. Das spielt aber hier jetzt gar keine Rolle, weil wir haben jetzt Einwilligungsfälle gehabt und Körperverletzungsfälle gehabt, aber die eigenmächtige Heilbehandlung, das ist ein anderes Delikt. Hat mit Körperverletzung grundsätzlich mal nichts zu tun. Man denkt nur immer dran, wenn man den Rechtfertigungsgrund von Heilbehandlung hört, denkt man natürlich sofort an § 110, der aber, wie gesagt, ganz anderen Zuschnitt hat. Gut, wir sind fast am Schluss. Jetzt nur noch einmal, wir haben von zwei Varianten gesprochen. Die eine Variante haben wir jetzt gesagt, die Tochter hat eben mitgebohrt, mit oder ohne Krafteinsatz. Wenn sie keinen Krafteinsatz hat, dann ist alles, dann sind wir draußen aus der Strafbarkeit. Wenn sie Krafteinsatz hat, dann sind wir in der Strafbarkeit wegen der Körperverletzung. Und wenn sie allein gebohrt hat, gilt das natürlich erst recht. Das war, glaube ich, die Annahme der Staatsanwaltschaft. Wenn sie allein gebohrt hat, dann ist sie nicht einmal, dann ist es ganz klar, dass sie Kraftanwendung hatte natürlich dabei. Gut, das war's zu unserer Folge Strafrecht aktuell. Bis zum nächsten Mal. Es verabschieden sich Ingeborg Zerbes
und Jakob Heißen.